Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 8. Juli. Herzlich willkommen zum Abendmahlsgottesdienst. Ich möchte mit euch heute Morgen über Enttäuschungen und Hoffnung sprechen. Und am Anfang möchte ich euch eine wahre Geschichte, die 50 Jahre alt ist, erzählen, die sich tatsächlich ereignet hat in einer der größten bulgarischen Gemeinden während eines Hochzeitsgottesdienstes. Man muss sich so vorstellen, dass vor 50 Jahren, als zwei Adventisten in der Adventgemeinde geheiratet haben, der Pastor, bevor er sie gesegnet hat, er hat auch die Eltern gefragt, ob sie mit der Ehe einverstanden sind. Und da muss man sich natürlich vorstellen, dass in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen, zumindest aus Anstand, haben die Eltern gesagt, ja, natürlich sind wir einverstanden. Die Gemeinde ist voll, die zwei stehen da vor dem Altar, vor der Kanzel, der Pastor ist da, sind voll verliebt, aber der Pastor ist eiskalt. Er stellt die Frage auch an die Eltern, seid ihr damit einverstanden? Das hat sich tatsächlich ereignet. Ich kenne Leute, die bei dieser Hochzeit dabei gewesen sind. Der Pastor hat seine Predigt gehalten und da müsst ihr euch vorstellen, in der damaligen Zeit, vor 50 Jahren, es war oft eine lange Predigt. Der Pastor hat eine Stunde geredet, musste ihnen tatsächlich was erzählen und beibringen. Und dann kam der wichtigste Moment, wo die eingesegnet, wo sie gesegnet werden sollten. Aber vor dem Segensgebet stellte die Frage an die Eltern. Das eine Elternpaar war entspannt, hat gesagt, ja natürlich. Und dann fragte er die Eltern der Braut. Und seid ihr einverstanden? Und betretendes Schweigen. Und irgendwann sagt der Vater der Braut, wir wurden zu einem Einverständnis gezwungen. Und der Pastor musste schnell beten und den offiziellen Teil unter Dach und Fach bringen. 50 Jahre sind vergangen. Dieses Ehepaar hat mittlerweile Elternkinder, mehrere Elternkinder. Bis heute, diejenigen aus der älteren Generation, die bei der Hochzeitsfeier dabei gewesen sind, erzählen diese Story. Sie können sich nicht mehr daran erinnern, welche Farbe hatte den Anzug des Bräutigams. Sie erinnern sich hundertprozentig nicht, was für eine Frisur die Braut hatte. Geschweige denn an das Essen, was später im Restaurant serviert wurde. Aber an diesem einen Moment, wo der Vater der Braut gesagt hat, wir wurden zu einem Einverständnis gezwungen, an diesen Satz erinnern sich die Leute. Bulgarien ist ein kleines Land, die Adventgemeinde ist nicht so groß. Erinnern sich die Leute bis heute und wird wie ein Witz erzählt. Bis heute. Warum erzähle ich das? Es gibt Situationen, es gibt Momente, wo die Dinge einfach sitzen müssen. Man darf sich kein Patzer erlauben. Als Pastor darfst du dir bei einer Beerdigung keine unangenehme Anmerkungen über den Verstorbenen erlauben. Das ist ein No-Go. Bei einer Hochzeit darfst du dir als Pastor niemals irgendwelche Bemerkungen über die Frisur, über das Körpergewicht oder über das Kleid der Braut erlauben. Auf keinen Fall. Jahre vergehen, die Leute haben deinen Namen vergessen. Aber das, was du gesagt hast, an das werden sie sich immer erinnern. Und jetzt lade ich euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen und da werdet ihr sehen und hören, vor allem, wie Jesus Christus das erste Abendmahl in der Weltgeschichte einfach crasht. Auf eine Art und Weise, die einmalig ist. Wir lesen Matthäus Kapitel 26,
und dort die Verse 17 bis 30. Matthäus 26, die Verse 17 bis 30. Aber am ersten Tage der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und fragten: Wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zum Essen bereiten? Und er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe, ich will bei dir das Passah feiern mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen, und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln ihn zu fragen: Herr, bin ich es? Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für vielen zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Das Passafest ist das größte Fest in dem jüdischen Kalender gewesen, eins der größten Feste. Das ganze Jahr lang haben die Menschen darauf gewartet. Pilger und Gäste aus dem ganzen jüdischen Diaspora in den umliegenden Ländern des römischen Provinzen des Römischen Reiches kamen nach Jerusalem. Nicht nur um ihre Verwandte zu besuchen, sondern Teil einer religiösen Community zu sein. Jesus Christus und seinen 12 Jüngern wollen auch das Passafest feiern. Und obwohl unter ihnen, unter den 12, keine Frau da war, bin ich mir sicher, dass Jesus Christus diejenigen nach Jerusalem geschickt hat, um den Raum vorzubereiten, wo sie feiern sollten, die wahrscheinlich den größten ästhetischen Geschick hatten. Keine Ahnung, wer das ist, aber das sind so Leute, die zumindest halbwegs den Raum vorbereiten konnten. Und ich bin mir sicher, diese Jungs haben sich auch Mühe gegeben. Sie haben da den Tisch und die saßen nicht so, wie wir heute sitzen, am Stühlen, sondern sie lagen halbwegs um den Tisch rum, haben alles vorbereitet, haben sich um ein Lamm gekümmert. Zumindest das, was ein Mann an Ästhetik und Ordnung überhaupt im Sinn hat, haben sie sicherlich ihr Bestes gegeben, damit der Raum einigermaßen gut vorbereitet. Steht nicht im Text, vermute ich aber stark, weil Feier ist Feier, Fest ist Fest. Schließlich wollten sie alle feiern. Sie wussten, dass etwas mit Jesus Christus nicht stimmt, dass er betrübt ist, dass er sich Gedanken macht. Ein paar Tage davor hat er gewisse Andeutungen gemacht, dass er sterben wird und übergegeben wird an den römischen Soldaten. Aber das haben sie ausgeblendet, weil sie andere Gedanken im Kopf hatten. Nämlich, wer sitzt auf der rechten und wer sitzt auf der linken Seite Jesu Christi. Das ist das Wichtigste für sie gewesen. Und schließlich, egal wie krank das Geburtstagskind ist, wenn Geburtstag gefeiert wird, versucht man irgendwie die Krankheit zu vergessen, so gut wie es geht. Und dann sitzen sie alle zusammen, versucht mir das bildlich vorzustellen. Und an Jesu Stelle würde ich versuchen, irgendwie die Stimmung zu retten. Wahrscheinlich hätte ich etwas angedeutet, dass hier einer unter uns ist, der nicht so ganz dazu gehört. Wir sind sehr stark in solchen Situationen dabei, mit Konjunktiv zu reden. Könnte, sollte, würde. Wir versuchen durch die Blume, die Nachricht einfach der Kritik zu äußern. Wir wollen, dass irgendwie Harmonie in dem Raum bleibt. Jesus Christus ist jemand gewesen, der sicherlich stark auf Harmonie bedacht war. Und er konnte nicht nur Harmonie schaffen, sondern er war die Inkarnation der Harmonie. An dieser Stelle entscheidet er sich aber für einen anderen Weg. Und wie wir auf Neudeutsch sagen, das ist kein deutsches Wort, er crasht die Stimmung, er zerstört die Stimmung in diesem Moment. Und sagt, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sind bestürzt. Und vermutlich an seiner Stelle würde ich mal versuchen, da was Nettes zu sagen. Aber Jesus Christus legt noch eins drauf und sagt, naja, eigentlich alle Menschen sind Sünder, aber derjenige, durch den ich verraten werde, besser wäre es, wenn er nie geboren wäre. Mit anderen Worten, Jesus Christus legt richtig los. Wir sind anders heute. In den meisten Fällen sind wir anders. Wir versuchen diplomatisch mit Situationen umzugehen, vor allem im Gemeindekontext. Und das ist gut so. Wir leben in einem anderen Kontext, wir leben in einer anderen Gesellschaft. Bei uns ist Kommunikation anders gestrickt als damals vor 2000 Jahren im Nahen Osten. Jeder von euch, der in der Türkei oder in Ägypten Urlaub gemacht hat, die Leute können nicht flüstern dort. Ja, die sind generell die Südländer, die haben Schwierigkeiten mit Flüstern und mit sachlich reden. Das ist nicht ihre Stärke, sage ich aus eigener Erfahrung. Jesus Christus, ich weiß nicht, wie seine Tonlage war. Ich weiß nur, dass er den Finger in die Wunde gelegt hat. Und ich frage mich, was können wir heute aus dieser Haltung Jesu Christi lernen? Und das, was ich sagen werde, bezieht sich weniger auf die Gemeinde Nymphenburg, weil ich die Gemeinde nach 5 Jahren sehr harmonisch erlebe, auf mehreren Ebenen. Aber nicht jede Adventgemeinde ist harmonisch. Nicht jede. Und das, was ich beobachte, ist zumindest unsere Bemühung als Pastoren, aber auch die Gemeindeleiter, die ich kenne, sie versuchen immer auf Harmonie. Ja, alle Leute mitnehmen und immer so harmonisch. Das ist wichtig, dass es alles sich harmonisch auch anfühlt. Auch wenn es nicht harmonisch ist, versuchen wir krampfhaft irgendwie Harmonie zu schaffen. Und daraus entstehen Frustrationen. Und irgendwann reagieren die Leute auf eine Art und Weise, die sicherlich nicht sachlich ist. Aggressives, emotional, beleidigend und. Vermutlich hat Jesus Christus das gekonnt. Er konnte eine negative Botschaft auf eine Art und Weise vermitteln, dass sie ihr Zweck erfüllt. Er wollte nicht nur verletzen, sondern er wollte konfrontieren und gleichzeitig auch heilen. Und da habe ich einen ganz interessanten Satz vor ein paar Jahren bei einer Supervision gehört, dass Konsens in einer Gemeinde nur dann möglich ist, wenn die Leute Mut zu Dissens haben. Und ich werde es versuchen zu übersetzen. Das heißt, Harmonie, echte Harmonie, ist nur dann möglich in einer Familie oder in einem Gemeindekontext, wenn die Leute bereit sind, die Probleme, die sie sehen, auf eine Art und Weise anzusprechen, die tatsächlich konstruktiv ist und für deren Lösung beiträgt. Verschweigen der Probleme, die Probleme unter den Teppich kehren, hat bis jetzt niemandem geholfen. Und das wissen wir aus unseren eigenen Familienerfahrungen, die wir gemacht haben. Oder aus den beruflichen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Es gibt Familien, die jahrelang mit unausgesprochenen Spannungen leben. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen, aber es gibt tatsächlich Leute, die das können. Nur irgendwann, nicht die Harmonie, sondern die Spannungen sind stärker und die zerreißen die Stimmung in der Familie. Die Ergebnisse sind wohl bekannt. Das passiert auch in Gemeinden. Das passiert auch in den Beziehungen zwischen befreundeten Menschen, Männer oder Frauen. Konsens ist nur dann möglich, wenn die Teilnehmer eines Beziehungsgeflechts Mut zu Dissens haben. Und Jesus Christus, der Einzige unter den 13 an diesem Abend, hatte diesen Mut zu Dissens. Er war der Einzige, der mutig genug war, um zu sagen, Leute, hier haben wir ein Problem. Und ich möchte dieses Problem nicht verschweigen, ich möchte mit euch über dieses Problem sprechen. Das, woran wir uns erinnern, sagen die Neurowissenschaftler, die Psychologen und alle anderen, sind nicht Fakten, sondern Emotionen. Wir speichern Emotionen in unserem Kopf ab. Und diese Emotionen werden als Bilder abgespeichert. Wenn ich euch das Wort Liebe oder Hass oder Eifersucht nenne, dann habt ihr nicht die Definition von Liebe, Hass oder Eifersucht des Duden-Wörterbuchs vor Augen, sondern ihr habt vermutlich eine Situation vor Augen, ein Gefühl, ein Bild mit anderen Worten. Und Jesus Christus war ein Meister daran, Bilder zu kreieren. Er hat positive Bilder kreiert, oft, aber er hat auch manchmal herausfordernde Bilder kreiert. Und in diesem Fall, er wusste, es gibt kein zweites Mal. Schließlich war das das einzige Abendmahl für Jesus Christus hier auf dieser Erde, sagt er auch im Text. Die Menschen heiraten einmal. Die Beerdigung gibt es nur einmal. Deswegen sagen manchmal Verwandte, reißt euch bitte zusammen. Das erlebe ich immer wieder bei Hochzeitsvorbereitungen, wo einer nicht einverstanden ist. Reißt euch zusammen, schließlich es ist nur ein Tag, der Tag ist vorbei und dann kann jeder denken, was er will. Jesus Christus hatte nur diesen einen Abendmahlgottesdienst. Ich frage mich, konnte er sich nicht zusammenreißen? Judas hin oder her. Petrus hin oder her, reiß dich, lieber Jesus, zusammen. Schaffe für uns ein ideales Abendmahl, ein wunderschönes Abendmahl, ein Abendmahl-Gottesdienst als Ideal, was wir anhimmeln können. Stattdessen konfrontierst du uns mit einer Realität, die wehtut. Warum machst du das? Ich bin mir sicher, die Jünger Christi haben sich an dieses Abendmahl jahrelang daran erinnert. Alle haben gewusst, bis zu ihrem Tod, bis zu ihrem letzten Atemzug, haben sie gewusst. Damals, als er uns gesagt hat, einer wird ihn verraten. Kannst du dich erinnern, wie du dich da gefühlt hast? Und du, und du, und du? Jahre, Jahrzehnte später wussten sie alle, wer der Verräter war. Der nominelle Verräter war Judas, oder? Im Grunde genommen, als er am Kreuz alleine starb und nur seine Mutter und seine Cousine und Johannes da alleine war von seinen Jüngern, alle anderen haben ihn verraten und verlassen. Ich frage mich, wie erzählt die nächste Generation von dem, was in der Vergangenheit passiert ist? Ich habe euch bewusst diese Story mit der Hochzeit aus Bulgarien vor 50 Jahren erzählt. Heute ist ein netter Witz. Damals für das Ehepaar war alles andere als nett. Um meine Predigt, mein Thema abzurunden, möchte ich einen Textabschnitt aus 1. Korinther 11 die Verse 23 bis 26 mit euch gemeinsam lesen. 1. Korinther 11, 23 bis 26. Das sind die sogenannten Einsetzungsworte, die wir in Deutschland vor dem Abendmahl oft lesen. Erster Korinther 11, 23 bis 26. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Paulus, er war bei diesem Abendmahl nicht dabei gewesen. Der eine oder andere würde sagen, es ist leicht zu reden über eine Sache, wenn du nicht da warst, wenn du nicht direkt betroffen wurdest. Aber durch Paulus und seinen Text in 1. Korinther 11 sehen wir, was die nächste Generation aus diesem ersten Abendmahl gemacht hat. Verschweigt Paulus den Verrat? Nein. Bleibt er aber bei dem Verrat des Judas? Auch nicht. Er streift ihn. Er erwähnt ihn so ganz kurz. In der Nacht, als Jesus verraten war, nahm er das Brot. Und was ist für Paulus wichtig in diesem Kontext, in seinem Textabschnitt? Dass all das, was geschehen ist bei diesem ersten Abendmahl, es geschieht zu meinem Gedächtnis. Jesus Christus steht im Mittelpunkt des ersten Abendmahls, nicht Judas. Das Opfer Jesu Christi steht im Mittelpunkt des Abendmahls, nicht die Tatsache, dass Petrus sich die Füße nicht von Christus waschen lassen wollte. Die Wiederkunft Jesu Christi steht im Mittelpunkt und nicht der große Skandalon, den großen Skandal, der damals sich ereignet hat. Wenn ich an meine Vergangenheit denke, wenn ich an mich denke, an die Beziehungen in meiner Familie, in meiner Gemeinde, im Berufsleben und so weiter, worauf fokussieren sich meine Gedanken? An was erinnere ich mich heute? An was denke ich heute, wenn ich vor dem Abendmahltisch des Herrn stehe? Was ist mir wichtig? Denke ich an den Verrat in meinem Leben? An die Momente, wo ich verraten, beleidigt, verletzt wurde. Sicherlich gibt es eine Menge solcher Momente in der Biografie jedes Einzelnen von uns. Es gibt andere Geschwister oder andere Teilnehmer des Abendmahls, sie denken an das, was sie anderen angetan haben. Sie können jedem vergeben, nur sich selbst nicht. Das ist so die andere Seite, das andere Extrem. Ich bin entweder bei den anderen, was sie mir angetan haben, oder ich bin nur bei mir, wie schlecht ich bin. In beiden Fällen bin ich aber bei wem nicht? Das tut zu meinem Gedächtnis. Ich bin bei Jesus Christus nicht. Ich wünsche jeden Einzelnen von uns heute, wenn wir an dem Abendmahl teilnehmen, ich wünsche jeden Einzelnen von uns, bei Jesus zu sein. Gedanklich, emotional. Versucht zumindest für ein paar Minuten alles Negative, was eure Gedanken oder euer Leben dominiert, auf die Seite zu legen. Egal wie schwer das ist. Konzentriert euch auf Jesus Christus. Auf das, was er für uns getan hat. Nicht auf den Verrat. Nicht auf die Beleidigungen, nicht auf die Verletzungen. Paulus sieht Jesus und seine Wiederkunft. Ich wünsche euch einen gesegneten Abendmahl-Gottesdienst. Ich wünsche euch die Gegenwart Gottes bei der Fußwaschung und auch später, wenn wir das Brot und den Traubensaft zu uns nehmen. Und ich wünsche euch Mut, manchmal Mut zu Dissens zu haben. aber auf die Art Jesu Christi. Nicht auf meine Art, nicht auf eine beleidigende Art, verletzende Art, sondern auf die Art Jesu Christi. Und nur wenn eine Offenheit da ist, in unseren Beziehungen, zu Hause oder in der Gemeinde, nur da, wo wir wissen, wo der andere steht und warum er so fühlt, wie er fühlt, und warum er so argumentiert, wie er argumentiert, und ich auch in der Lage bin, meine eigenen Gedanken zu äußern, was mir wichtig ist, nur dann können wir eine echte Basis schaffen. Sonst bleiben wir auf der Oberfläche tatsächlich mit einer netten Harmonie beieinander, aber tief im Inneren sind wir weit, weit weg voneinander. Und das will Jesus Christus nicht. Das möchte auch das Abendmahl nicht. Heute sind wir alle gleich vor dem Abendmahl des Herrn. Und wir bekommen heute dieses Abendmahl von Jesus Christus. Stellvertretend durch Machelia und Daniel, das stimmt. Aber wir bekommen ihn von Jesus Christus. Er ist derjenige, der unsere Füße wäscht. Und er ist derjenige, der Harmonie und Frieden in unseren Herzen stiften kann. Und das ist mein Wunsch für den heutigen Sabbat und für die Woche danach. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute an diesem Abendmahlgottesdienst teilnehmen dürfen. Danke, dass du der Hausherr bist, dass du uns eingeladen hast, an diesem Fest teilzunehmen. An diesem Sabbat denken wir ganz speziell an die Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht kommen können, nicht da sind. Manche von denen sind alt und gebrechlich, sie können nicht kommen. Andere könnten es, aber aus unterschiedlichen Gründen sind sie heute nicht da. Wir legen dir alle Gruppen, alle Menschen, die wir heute vermissen, in deine Hand, bitten dich um deinen Segen und bitten dich, dass du mit deinem Frieden ihre Herzen berührst, ihnen Frieden und Harmonie schenkst. In deinem Namen. Amen.